Dit fangen wir nochmal an.
Okay.
Das Jazzgespräch.
Hallo, schönen Nachmittag, Abend, Morgen miteinander, wann immer ihr uns hört. Das ist eine neue Folge des Jazzgesprächs mit Dieter und Stefan. Und nachdem ich heute das Thema ausgesucht habe, darfst du, lieber Dieter, das Thema vorstellen. Vorab aber noch, möchtest du zur letzten Folge noch irgendwas loswerden? Zur Erinnerung, es war skandinavischer Jazz.
Ja, das ist lieb, dankeschön. Die Erinnerung brauchen wahrscheinlich unsere lieben Hörer, hallo ihr da draußen, weniger als wir selber, weil wir wirklich offensichtlich von Woche zu Woche vergreisen. Aber zum Thema möchte ich eigentlich gar nichts mehr sagen, außer dass ich jetzt gerade festgestellt habe, dass der Einstieg in den Podcast jedes Mal aufs Neue eine kleine Herausforderung ist, wenn man das nicht gewohnt ist, weil da muss sozusagen quasi aus der Alltagssituation hinein in die Aufnahmesituation, aber da sind wir jetzt auch schon und ich möchte euch das Thema präsentieren und dem Stefan möchte ich das Thema präsentieren und zwar ist es glorreicherweise moderner Free Jazz. Also,
Gott, was ist das denn?
Ja, genau. Was um Himmels Willen ist das? Leute, es ist, ich habe das Gefühl, ich sage dauernd dasselbe, und zwar quasi gebe ich meiner Begeisterung Ausdruck, jedes Mal aufs Neue. Wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, und sei es noch so sperrig wie dieses Thema, es kam nämlich vom Stefan, der immer die ursperrigen Themen, und man dachte, okay, und sobald du dich mit der Sache nur ein bisschen beschäftigst, wird es aber sowas von spannend und du gehst in die Tiefe und du könntest Bücher darüber schreiben. Also das würde den Rahmen sprengen, wenn wir uns mit der Sache wirklich in aller Ausführlichkeit beschäftigen. Aber versuchen wir die Dinge runterzubrechen, wie immer auf eine gute halbe, höchstens dreiviertel Stunde. Was ist das überhaupt, moderner Free Jazz? Was ist überhaupt Free Jazz sozusagen quasi? Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und habe mir gesagt, für mich gibt es eigentlich zwei Synapsen, von denen und um die uns herum sich die gesamte Geschichte aufbaut. Das sind unsere hochgeschätzten und altbekannten der John Coltrane und der Ornette Coleman. Mit ihren epochemachenden Werken Ascension vom John und Free Jazz vom Ornette.
Ich dachte, wir reden über modernen Free Jazz und nicht Jazz von vor 50 Jahren.
Lass mich die Kurve kratzen, ich mache es ganz kurz. Tatsächlich sind die von vor 50 Jahren. Die sind nämlich beide, also ich glaube, Free Jazz ist Anfang der 60er und Ascension ist dann Mitte der 60er entstanden. Und die waren so irgendwie der Ausgangspunkt für alles, behaupte ich, was danach gekommen ist. Ohne die zwei hätte es möglicherweise Free Jazz nie wirklich gegeben in der Form, wie es gab. Es gab schon davor Platten, aber das waren so irgendwie die Ausgangspunkte und alles, was danach kam, bis zum modernen Free Jazz, ist bis zum gewissen Grad die Antwort auf das, was damals passiert ist. Das würde ich sagen, sollte man wissen, damit man überhaupt ein Gefühl dafür kriegt, was das bedeutet. Was Free Jazz eigentlich ist, das kommen wir vielleicht später noch. Für mich ist das der Ausgangspunkt. Und dann ist irgendwo sehr viel passiert, was greifbar und ungreifbar ist. Und dann landet man irgendwann einmal in den 80er Jahren, zu denen wir wahrscheinlich später auch nochmal kommen werden. Und dann landet man irgendwo bei der Jahrtausendwende und was danach kam.
Frage ist, ob wir heute irgendwo überhaupt noch landen.
Ja.
Du hast das Thema aufgespannt von Anfang der 60er Jahre bis jetzt. Gut, das ist jetzt Teil 1 der 10-teiligen Serie über Free Jazz. Und in 20 Minuten, wenn Dieter mit seiner Einführung fertig ist, könnt ihr dann wieder einsteigen. Versuchen wir es ein bisschen kürzer zu machen. Ich weiß, die Begeisterung ist groß, was dieses Thema betrifft, aber eigentlich wollten wir es ja heute mal auf wenige Musiker eingrenzen, weil wenn wir uns den Anspruch stellen, über modernen Free Jazz zu sprechen, dann glaube ich, wären wir überhaupt nicht fertig. Da gäbe es so viele Musiker, die in diese Kategorie fallen oder die man darunter zählen kann. Deswegen wollen wir uns nicht auf die drei beschränken, die wir uns ausgemacht haben. Oder willst du weiter theoretisieren?
Also die drei, die wir so ausgemacht haben, sind zweifelsohne, würde ich mal sagen, der Okay, also jetzt habe ich schon angefangen, den Bann zu brechen. Ich nehme an, du meinst den Ken van der Mark, du meinst den Peter Brötzmann und du meinst den Mats Gustafsson. Liege ich da richtig?
Was haben denn die drei miteinander gemein?
Das ist so der Ping-Pong. Soll ich den Ball zurückspielen? Also ich sage mal so, was die gemeinsam haben, ist, dass sie erstens in den 2000er Jahren miteinander gespielt haben und dass sich um diese drei herum so ein bisschen eigentlich der gesamte Free Jazz eigentlich ab dem Jahr 2000 herum orientiert hat. So erlebe ich die beiden. Ich habe jetzt nachgeschaut, es gibt meines Wissens nur ein wirklich wichtiges Werk, das die beiden gemeinsam aufgenommen haben.
Welche beiden? Wir reden von drei, die
miteinander aufgenommen haben.
Das da wäre,
ich glaube, Otto. Otto heißt es, benannt nach dem Café Otto, in dem es aufgenommen wurde. Und sie nennen sich in dieser Zusammenstellung Sonore oder Sonore oder Sonore, keine Ahnung. Wir zwei haben sie live gehört im Porgy und Bess, der Stefan und ich. Glaube ich, Stefan, da waren sie gemeinsam.
Ja.
Vor einigen Jahren. Und das war ein wahnsinnig energetisches Erlebnis für mich. Interessanterweise ist es so, dass ich vor kurzem gelesen habe, dass irgendeine Stuttgarter Abhandlung behauptet, dass eigentlich der Free Jazz im Jahr 2000 schon wieder, sanft entschlafen ist. Das kann man, wenn man sich die drei anhört, getrennt oder gemeinsam, nicht wirklich behaupten.
Gut, wir haben jetzt extrem viele Themen aufgeworfen und ich versuche mal einen Faden reinzubringen. Warum bin ich denn überhaupt auf die drei gekommen? Ich glaube, das war relativ einfach. Wir haben ja letztes Mal über skandinavischen Jazz gesprochen, das Thema, das du vorgeschlagen hattest. Und ich habe dann am Schluss einen Musiker erwähnt, den wir vergessen hatten. Das war eben dieser Mats Gustafsson. Und deswegen haben wir beschlossen, heute als Aufhänger Mats Gustafsson zu nehmen und seine Weggefährten hier auch zu behandeln. Und da ist uns einmal Ken van der Mark eingefallen und Peter Brötzmann. Ich würde, also zum Ersten, was haben die drei gemeinsam? Sie spielen alle Saxophon.
Das ist, glaube ich, mal auf das wollte er hinaus, der Knilch.
Aber das Zweite, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass sie für mich so die drei Berserker des Jazz sind. Ja. Ich kann es nicht anders beschreiben. Wenn du den einen oder anderen live auf der Bühne siehst, dann ist es für mich berserkerhaft. Ja, das ist jetzt positiv gemeint, nicht negativ.
Ja, ja, gute Beschreibung.
Und was zwei miteinander gemein haben, sie sind im gleichen Jahr geboren, während Peter Brötzmann doch mehr als 20 Jahre älter ist, also 41er Jahrgang. Die anderen beiden sind im selben Jahr geboren wie wir beide. Ich sage jetzt nicht, welches Jahr das ist.
Okay, mach dir mal ein Geheimnis draus. Na, lassen wir es.
So, ja. Und während die beiden noch fast in der Windel waren, hat Peter Brötzmann ja schon sein erstes Album aufgenommen. Und ich glaube, oder ich bin mir ganz sicher, dass du über dieses erste Album von Peter Brötzmann einiges sagen willst.
Ich habe jetzt gerade hinter mich gegriffen und habe da zwei Platten herausgezogen, die ich mir schon hergerichtet habe, aus meinem Fundus, die für mich irgendwie so ein bisschen der Ursprung des europäischen Free Jazz sind. Und in beiden hat der Peter Brötzmann eine maßgebliche Rolle gespielt. Die eine ist überhaupt vollkommen von ihm geprägt und ist auch unter seinem Namen rausgekommen. Es handelt sich um die Free Jazz-Platte mit dem martialischen Titel Machine Gun. Bevor ich zu der komme, sage ich noch die zweite dazu. Machine Gun ist entstanden im Jahr 1968 und ein Jahr danach ist etwas passiert, was vielleicht noch deutlicher darauf hinweist, was Machine Gun und der Peter Brötzmann eigentlich wollten. Die zweite Platte, auf die ich mich beziehe, heißt nämlich European Echoes und ist von Manfred Schof. Dort ist auch die gesamte Creme de la Creme des europäischen Free Jazz versammelt, selbstverständlich auch der Peter Brötzmann. Und genau das ist es. Damals, um diese Zeit herum, hat der Peter Brötzmann ganz maßgeblich und eigentlich auch der Manfred Schof und ein paar andere ihrer Freunde die Antwort Europas auf den amerikanischen Free Jazz gegeben. Und Ja, der Peter Preutzmann hat eigentlich damit nicht mehr aufgehört und ist bis heute aktiv und ist so etwas wie das Herz und das Hirn des europäischen Free Jazz. Stefan, würdest du das auch so sehen?
Ja, wer bin ich, um dir zu widersprechen?
So höflich ist sonst nicht, Leute.
Ich möchte nur für alle, die uns nicht sehen können, sondern nur hören, und ich bin froh darüber, dass man uns nur hören kann und nicht sehen, kurz die Szenerie beschreiben. Da sitzt also mir jemand gegenüber, leider nur am Bildschirm, der gerade mit zwei Platten herumwackelt, jeder in einer Hand, ja, und ja, sehr, 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 sehr glücklich ist, dass er beide Alben besitzt.
Ja, ja, es macht einen Spaß, Platten zu sammeln. Leute, übrigens, ich habe mich natürlich durch beide durchgehört, Stefan, heute. Übrigens, ich konnte auch nicht umhin, ich muss natürlich reinhören in die Free Jazz von Annette und in die Essential von John. Und das Interessante ist, in meiner Erinnerung, wie du richtig gesagt hast, Brachial-Jazz, was die Europäer gemacht haben, das ist nicht erst heute unter unseren drei Freunden, die wir genannt haben, sondern auch schon jetzt im Anfang der 70er Jahre in meiner Erinnerung viel brachialer gewesen als das, was die Amerikaner gemacht haben, auch zur gleichen Zeit. Und interessanterweise, wenn man reinhört, ist es tatsächlich so, es ist mir eigentlich sowohl die Ascension und noch mehr die Free Jazz fast ein bisschen kammermusikalisch-akademisch vorgekommen. Also da kommst du so richtig zum Nachdenken und hast irgendwie so das Gefühl, die fürchten sich noch, diese großartigen Musiker, sich von der Struktur zu befreien. So ist es mir vorgekommen. Und wenn du dann ihre europäischen Predecessors hörst, dann kriegst du das Gefühl so, und die lassen sie jetzt aber sowas von krachen, das merkst du beim Machine Gun gleich, wie die anfängt, dieses staccato-artige Saxophon, das der Preutzmann da gleich von sich gibt, eben quasi ein Machine Gun nachempfindend, da scheißt du dich echt ins Hemd. Das ist wirklich ganz, ganz energetische Musik und ist noch einmal irgendwo eines draufgesetzt auf das, was die Amerikaner gemacht haben, eigentlich in der gleichen Zeit.
Aber es ist vielleicht ein bisschen unfair, weil die Amerikaner, also die beiden Alben, die du erwähnt hast, sind ja viel früher entstanden. Das Machine Gun, naja, also Free Jazz war 1961, ja, das war...
Natürlich.
Ja, aber wenn du siehst, wie schnell sich die Musik entwickelt hat in den 60er Jahren, dann ist es ja eigentlich ein Jahrzehnt, wo sich eine Entwicklung abgebildet hat, die vorher viele Jahrzehnte gedauert hat. Also in den 60er Jahren ist extrem viel und schnell passiert. Insofern ist ein Abstand von 3 Jahren eigentlich sehr, sehr viel gewesen in den 60er Jahren. Heute ist es das nicht mehr.
Muss ich dir vollkommen recht geben, Stefan. Übrigens führt mich das, aber ich mache nur einen Nebensatz dazu, ich möchte das Wort nicht aufschneiden, Stetigkeit, führt mich das dazu, dass der Free Jazz ist so eine flüchtige Größe gewesen, hat sich so schnell entwickelt, dass es ganz, ganz schwer ist, da eine wirkliche Zeitreihe nachzuvollziehen. Ich habe von den 80er Jahren zuerst gesprochen. Wie gesagt, da entwickelt sich denn der Free Jazz in eine ganz andere Richtung, auch sehr kammermusikalisch, aber das ist vielleicht auch eine Geschichte, die wir uns ein anderes Mal vornehmen können.
Ja, ich denke, es ist ein schwieriges und ein sehr, sehr komplexes Thema, weil Free Jazz kann so vieles sein. Und ich habe mir natürlich auch ein bisschen eingehört, jetzt wieder letzte Woche in die Musik, weil ich es längere Zeit nicht gehört habe. Und ich bin auf so viele Sachen gestoßen, die mit Free Jazz eigentlich nichts zu tun haben. Ja, das ist, ich würde einen allgemeineren Begriff Avantgarde Jazz verwenden. Das gefällt mir eigentlich viel besser.
I agree with you. Genau.
Weil vieles, was zum Beispiel Ken Vandermark gemacht hat, egal ob er es jetzt gemacht hat mit der Vandermark 5 oder mit seinen Trio-Besetzungen oder auch Duo-Besetzungen, da war natürlich viel Improvisation drinnen, aber es ist natürlich alles Struktur. Da ist nichts, was keine Struktur ist. Und erst dann, wenn die Struktur verloren geht, und dazu gibt es ja auch Beispiele, ist es auch für mich dann schon relativ unaushaltbar. Ja? Es ist vor allem für mich dann unaushaltbar, wenn die Aufnahme ein Solist ist oder ein Duo ist oder ein Trio und kein Schlagzeug dabei. Mir fehlt dann einfach der Rhythmus. Und ab dem Zeitpunkt wird es für mich mühsam. Aber wie gesagt, also was ist free und was ist nicht free? Ich glaube, diese Frage können wir ohnehin nicht beantworten. Also würde mir eher gefallen, wenn man das als Avantgarde-Jazz bezeichnen. Aber
Bin vollkommen bei dir, ja.
ja, ich würde gern kurz zu Mats Gustafsson überleiten. Ich kannte den Herrn ja überhaupt nicht, bis ich zum Geburtstag wahrscheinlich eine Platte bekam. Und diese Platte nennt sich The Music of Norman Howard. Du schaust und schweigst. Die Platte ist von dir.
Er ist ja,
Ah,
ich
du
weiß.
weißt die.
Ja.
Und da habe ich jetzt, die habe ich mir jetzt wieder angebracht und da habe ich einen Zettel drinnen gefunden. Ja, und ich lese den Zettel jetzt nicht vor, weil es dauert zu lange. Aber einen Teil davon möchte ich schon vorlesen. Mats Gustafsson, The Music of Norman Howard, Limited Edition, in Österreich nicht erhältlich. Bei einem Gustafsson-Konzert bei ihm persönlich gekauft. Sehr free, sehr heavy, genial. Und dann geht es weiter mit Gustafsson ist derzeit der wohl spannendste europäische Free-Jazzer und findet immer wieder in Ken Vandermark seinen kongenialen US-Counterpart. Klammer, war schweineteuer, das Stück Vinyl. Also selbst wenn es nicht unterschrieben wäre, das lässt auf dich
Ja, ich hab mich bis zu einem gewissen Grad wiedererkannt in dem Geschreibsel. Ja, ich habe das damals so empfunden. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, stehe heute noch immer dazu. Würde nur ergänzen wollen, dass der Dritte im Bunde, der Peter Brötzmann, natürlich genauso eine treibende Kraft damals schon war und bis heute noch ist. Das ist vielleicht auch der, der sich am konsequentesten treu geblieben ist, während der Ken Vandermark sehr, sehr stark in Richtung Avantgarde-Jazz gegangen ist und von dir schon angesprochene Alben gemacht hat, Stefan, die bahnbrechend waren mit der Vandermark 5, Color of Memory zum Beispiel, irrsinnig geile Sache, Airports for Lights, also wirklich sehr, sehr schöne Sachen, aber eigentlich kein klassischer Free-Jazz mehr.
Richtig. Wer
Oder
übrigens das hören will und nicht unbedingt gleich irgendwelche Alben kaufen will und vielleicht auch keine Streaming-Dienste verfügbar hat, auf YouTube gibt es einige Live-Konzerte von der Vandermark 5. Absolut empfehlenswert.
ja. Also da ist wirklich jedes Einzelne, was da in der Zeit aufgenommen wurde. Weißt du noch, wann das, in welcher Zeit das war?
Ja, das war in den, das erste Jahrzehnt der 2000er in
Ja,
etwa.
ja.
Ja, also
Sehr,
es
sehr
hat,
kraftvolle Musik. Ja.
ja, genau. Es hat angefangen mit, ich glaube 2000 oder 2001 oder so irgendwo, oder 99, ja, und ging bis 11 oder so. Sind alle empfehlenswert, sicher, es gibt ein paar schlechtere dabei und ein paar bessere, aber im Grunde sind alle empfehlenswert. Ja, und wie gesagt, das hat mit Free Jazz eigentlich ein wenig zu tun, weil er sich ja der Jazzgeschichte annimmt in dieser Besetzung.
Natürlich, und während der Ken Vandermark das macht, hat auch der Mats Gustafsson zum Experimentieren angefangen und hat teilweise Sachen gemacht, die auch bei Weitem nichts mehr mit Free Jazz zu tun haben. Er hat ein interessantes, skurriles Projekt mit der Nene Cherry
Ja,
zum
skurril finde ich es
Beispiel.
nicht. Es war interessant. Skurril habe ich es nicht gefunden.
Ja, ich
Ich
finde es. Also
mag das Album.
du magst es? Okay, ich
Ja.
habe reingehört. Ich habe es fürchterlich gefunden, kakophonisch. Aber auch
Nein,
das ist
überhaupt nicht. Ich habe es auch
wunderbar.
zu Hause.
Okay, da muss
Also,
ich mich
dann
vielleicht.
sprechen wir es aus. Es war also Mats Gustafssons bekannt oder eine der bekannteren Formationen, die er gegründet hat und in denen er spielt oder spielte, war The Sync. Und diese Kooperation mit der Nene Cherry war auch The Thing with Nene Cherry erschienen 2012. Ja, nur, dass wir es erwähnt haben.
Ja. Nichtsdestotrotz, derjenige, der sich vielleicht im Free Jazz am treuesten geblieben ist von den dreien, ist, glaube ich, schon der Peter Brötzmann. Auch wenn der jetzt langsam ruhiger wird mit den Dingen, die er tut. Aber der hat eigentlich ganz konsequent Zeit seines Lebens Free Jazz gemacht. Vielleicht jetzt in den letzten Jahren wird es ein bisschen hörbarer, unter Anführungszeichen. Aber der hat eigentlich einen Stil entwickelt, den er in den letzten, naja, das sind jetzt dann schon bald 50 Jahre, treu geblieben ist. Nämlich dieses
Ja, aber
energetische
energetisch, ja,
Saxophon.
du hast gesagt, er ist ruhiger geworden. Ich kann das auch nur bestätigen. Ja. Es gibt Alben in den letzten Jahren, die du erwähnt hast im Vorgespräch, die dir gefallen. Das hat auch mit Free Jazz überhaupt nichts zu tun. Ich habe jetzt im Zuge der Vorbereitung ein Album gehört, das in diesem Jahr 2020 erschienen ist, den sich The Catcher for Ghost mit einem alten Mitstreiter, Hammett Drake, ein amerikanischer Schlagzeuger, der auf sehr vielen Produktionen von Peter Boltzmann dabei ist, und einem Musiker, der mir gar nichts sagt und von dem ich auch jetzt auch nichts berichten kann, ein Herr gewisser Maalem Mukhtarjanya. Der Name besagt schon, in welche Richtung die Musik geht. Das sind sehr viele orientalische Einflüsse. Es ist ein sehr schöner Flow, der da erzeugt wird, und Peter Boltzmann legt sein Saxophon drüber. Wunderschön zu hören. Ja, jetzt haben wir begonnen, schon mal die Musiker zu streifen. Es sind auch schon einige Bandformationen gefallen. Es hat jeder von diesen Musikern eine Homepage, und dort findet sich, wenn nicht eine Diskografie, so doch Links zu deren Diskografie. Und die Diskografie aller Dreier ist überbordend und unüberschaubar. Also gigantisch, wie viele Produktionen sich da angesammelt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten bei diesen Musikern. Und es gibt auch alle möglichen Kombinationen von Aufnahmen. Das sind Solo-Aufnahmen, das sind Duo-Aufnahmen, das sind Trio-Aufnahmen, das sind Band-Aufnahmen. Wenn wir bei Peter Boltzmann beginnen, im Grunde hat er mit dem Who is Who der modernen Jazz-Szene gespielt. Er hat sehr viele Aufnahmen in Japan und mit japanischen Musikern gemacht. Und du hast das schon erwähnt, ein Bandprojekt hat Sonora geheißen, ein anderes Full Blast. Dann gab es das Chicago Octet, das Chicago Tentet. Auch mit großem Österreich-Bezug, weil es da eine sehr, sehr umfangreiche Aufnahme aus dem Schlachthof in Wels gibt, das Konzert von Fukushima aus 2012. Es gibt das Die Like a Dog Quartett und damit spiele ich den Ball wieder zu dir, Last Exit.
Genau. Last Exit ist für mich vielleicht eine der spannendsten Geschichten, die er gemacht hat, die übrigens auch zeigt, dass der Peter Boltzmann wirklich so ein bisschen das internationale Bindeglied für den Free Jazz gewesen ist. Und zwar nicht erst die letzten 20 Jahre, wo der Jazz angeblich so die Stuttgarter Jazz-Spezialisten schon, der Free Jazz schon gestorben sein sollte, sondern eben deutlich davor auch schon. Die Last Exit-Formation hat nämlich den Höhepunkt ihrer Aufnahmen gehabt in den 80er Jahren. Und zwar sind da versammelt gewesen Leute, die im Free Jazz eine ganz, ganz große Rolle eigentlich teilweise bis heute spielen, zumindest in den 80er, 90er Jahren bis zum Jahr 2000, da ganz wichtige Rolle hatten. Es handelt sich um den Sonny Sherrock, den Bill Laswell und den Ronald Shannon Jackson. Also wer sagt, dass irgendwie der Boltzmann nur mit Europäern oder Asiaten gespielt hätte, hier ist der Gegenbeweis. Und da sind so grandiose Alben entstanden wie The Noise of Trouble, Last Exit selber, Cassette Recordings aus dem Jahr 1987. Die haben das möglicherweise wirklich damals in irgendeiner kleinen Bude auf Kassette aufgenommen. Dementsprechend ist die Aufnahme auch ein bisschen, wie soll ich sagen, dumpf, aber um nichts weniger energetisch. Also mag ich sehr gern, kann ich nur schwerstens jedem ans Herz legen.
Wenn man es kriegt.
Das ist eine gute Frage, ob man das noch kriegt. Ja, aber Leute,
das ist nämlich, glaube ich, so grundsätzlich das Problem. Die Diskografie ist elendslang. Die Auflagen sind meistens sehr klein. Es ist also oft, also ich denke, wenn du jemandem die Aufgabe übertragen würdest, sämtliche Alben, die Peter Boltzmann in seiner Karriere aufgenommen hat, zu kaufen und zu sammeln, dann wäre das eine Lebensaufgabe. Und sie wäre wahrscheinlich ziemlich teuer.
Definitiv. Auf der anderen Seite, also für die, die sagen, ich möchte irgendwo zwei, drei Free Jazz-Platten mein eigen nennen und das Ganze auf Vinyl, dann sollte man zuschlagen. Ich glaube, dass es zum Beispiel den Machine Gun jetzt wieder in einer Neuauflage gibt, die noch nicht vergriffen ist. Also ich habe sie mir damals gekauft. Sehr, sehr gute Pressung. Ist, glaube ich, sogar in Österreich hergestellt worden.
Mhm. Album, also Vinyl versus CD, das ist mir aufgefallen, wenn du Aufnahmen von Ken Vandermark suchst, da ist man mit Vinyl sehr, sehr schlecht bedient.
Ja, leider. Leider, weil der hat einige so großartige Geschichten gemacht, die mit Sicherheit auch von der Aufnahmetechnik so gut sind, dass es auf Vinyl ein Genuss wäre. Aber ja, wie du richtig sagst, ist nicht leicht zu kriegen.
Warum ist das so? Was glaubst du? Zu teuer, weil die Auflage zu klein ist?
Ich glaube, das liegt daran, dass das alles Sachen sind, die so in den 80er und in den 90er Jahren entstanden sind. Und da ist halt gerade Vinyl noch ein totaler Nischenmarkt gewesen und die CD am Höhepunkt ihrer Zeit. Und da hat man dann halt alles auf CD produziert. Wenn das
Ja.
jetzt rauskommt, dann hast du wieder eine hohe Chance, dass es davon einen geharnischten Anteil auf Vinyl gibt.
Wenn du bei einem Label beschäftigt bist, das sich das auch leisten will, das ist immer die Frage.
Ja.
Ja, gut.
Also was ich
Was?
vielleicht jetzt da noch anhängen möchte, Stefan, während du gerade versinkst im Nachdenken, was wollte ich doch jetzt gerade sagen? Ich möchte zwei Platten noch erwähnen, die mit diesen drei Musikern überhaupt nichts zu tun haben, die für mich aber sofort in den Kopf und auch ins Herz kommen, wenn wir von diesen drei Musikern reden, weil sie irgendwo gleichzeitig ein bisschen so eine Weiterentwicklung oder, wenn man es will, eigentlich eher eine komplementäre Entwicklung zu dem sind, was die drei Herren gemacht haben. Das eine ist ein sehr, sehr bekannter Musiker, das andere ist ein bei uns, glaube ich, kaum bekannter Musiker. Ich fange mit dem Unbekannteren an. Es handelt sich um den Hal Russell. Der hat die Hal Russell Story aufgenommen im Jahr 1993. Hal Russells Energy Ensemble mit lauter Leuten, die, glaube ich, weder du, Stefan, noch ich kennen, wahrscheinlich ansonsten auch nicht bekannt. Mars Williams, Brian Sandstrom, Kent Kessler und Steve Hunt. Aber wer das findet, bitte unbedingt zuschlagen. Das ist energetische Musik vom Feinsten.
Kent Kessler taucht oft in Peter Pretzmann-Veröffentlichungen auf als Mitmusiker,
Na
aber auch,
schau.
glaube ich, bei Ken Vandermark, in Vandermark 5. Ich mag dieses Album, das du gerade erwähnt hast, nicht besonders. Ja, ich glaube, das soll jeder für sich entscheiden, aber ob er die Musik gern hat oder nicht, ich brauche das Album nicht.
Dann probiere ich es noch mit dem zweiten, ob ich dich dafür begeistern kann, dass ich da sozusagen gerade so angezönt habe. Und zwar handelt es sich um den bekannteren Musiker, den John Zorn. Und diese Scheibe hast mir du ans Herz gelegt damals, Stefan. Und ich, jedes Mal, wenn ich sie auflege, ich kann, das ist das wunderbare Beispiel für was Free Jazz kann und wo seine Limitationen liegen. Ich halte die Musik nicht aus, aber ich muss hinhören, weil es so wahnsinnig gute, kreative, energetische Musik ist. Und zwar handelt es sich um das Naked City Projekt von John Zorn. Torture Garden heißt, glaube ich, die Scheibe. Und da gibt es dann noch eine zweite davon, die in so einer 20th Century Anniversary Edition rausgekommen ist. John Zorn, Naked City Black Box. Torture Garden und Leng, oh Gott, Leng Che. Kann das sein?
Ich würde gerne über John Zorn einmal extra reden, weil John Zorn ein riesengroßes Feld ist. Wenn wir bei Naked City bleiben, das erste Album war betitelt mit Naked City 1990 erschienen. Großartige Musik. Es gab dann neben den Alben, die du jetzt erwähnt hast, noch eine Live-Aufnahme aus 1989, auch großartig. Und wenn wir bei John Zorn weitergehen, ich würde über Masada gar nicht sprechen, wie gesagt, das ist ein eigenes Thema. Oder Painkiller. Ja, also auch das geht in die Richtung Berserker. Ich habe den John Zorn heute eigentlich absichtlich ausgelassen, weil ich dachte, er passt jetzt nicht so rein in dieses Trio, weil die drei haben ja eine sehr starke Verbindung miteinander, nachdem sie es oft miteinander gespielt haben. John Zorn ist eine andere Szene, nämlich
Siehst du, da muss ich dir
die New Yorker
widersprechen.
Szene.
Ich finde
Nein,
gerade
es ist eine
die Naked
absolut
City
andere Szene.
irgendwo.
Ja, aber es ist
Nein,
eine
ich finde gerade
komplett
die
andere
Naked City von der
Szene.
Musik her sehr, sehr
Ja,
ähnlich.
schon, aber es ist eine andere Jazz-Szene, in der sich John Zorn bewegt hat. Ja, John Zorn ist New Yorker Jazz-Szene. Ken Vandermark ist Chicago, Peter Boltzmann und Mats Gustafsson sind Europäer. die mit Ken Vandermark viel gespielt haben. John Zorn passt jetzt nicht in diese Szene rein. Ja? Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall wert, sich mal über ihn zu unterhalten. Ja? Aber wenn du schon bei Tipps bist, dann würde ich mich gerne anschließen. Ist das okay?
Schieß los.
Schieß los. Meine Tipps sind Ken Vandermark-Aufnahmen. Und ich möchte hier vor allem erwähnen das Sound in Action Trio. Da gab es eine Aufnahme aus 1999, die hieß Design in Time. Und dieses Sound in Action Trio hat etwas sehr Besonderes an sich. Es ist nämlich Ken Vandermark an den Saxophonen und zwei Schlagzeuger begleiten ihn. Und das ist natürlich extrem energetisch. Also sehr zu empfehlen. Die Vandermark 5 haben wir schon erwähnt. Und dann möchte ich noch zwei Duo-Aufnahmen erwähnen. Ken Vandermark mit einem Schlagzeuger, der auch bei allen dreien immer wieder vorkommt. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Es ist ein Skandinavier, der heißt Paul Nielsen Love. Ja, man ist, glaube ich, verleitet dazu, das Nielsen Love zu nennen. Aber ich denke wohl, dass er Nielsen Love heißt. Und da gibt es zwei Aufnahmen, nämlich Dual Pleasure aus dem Jahr 2002 und Seven aus dem Jahr 2006. Und vielleicht das eine oder andere dazwischen. Ja, soweit einmal meine Tipps.
Naja, dann muss ich jetzt trotzdem auch noch zwei nachschießen, die ähnlich wie die vom Stefan, der vom Stefan kritisierte John Zorn, so gar nicht hineinpasst vielleicht, aber für mich so Standardwerke sind, die zumindest in den modernen Free Jazz übergeleitet haben und für mich irgendwo auch wieder so ganz, ganz eindeutige Synapsen sind. Das eine ist vom großartigen Werner Art Orchestra From No Time to Ragtime aus den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts und Jahrtausends. Und das andere ist der Arthur Bleis in Konzert. Das sind zwei Konzertmitschnitte, Metamorphosis und The Grip, die auch in den 90er Jahren entstanden sind und die vor allem für mich eine Sache so richtig schön darstellen. Wir haben zuerst gesprochen vom Thema Übergang in den Avantgarde-Jazz. Und wenn man sich fragt, wo ist denn da die Trennlinie zwischen Free Jazz und Avantgarde Jazz und was gibt es da sonst noch alles, den Power Jazz, den zum Beispiel der John Zorn macht und ähnliches. Und gerade diese von mir erwähnten Scheiben zeigen am deutlichsten, weil sie gehören eigentlich gar nicht zum Free Jazz-Bereich klassisch dazu, aber es kriechen sozusagen quasi in beiden Fällen aus den Ritzen des Vinyls oder in dem Fall ist sind es halt CDs, die ich besitze, kriecht der Free Jazz immer wieder so eruptiv heraus. Und das ist auch ein ganz, ganz typisches Merkmal nach meiner Wahrnehmung des Free Jazz, übrigens speziell in den 2000er Jahren. Denn neben den von uns heute schwerpunktmäßig behandelten drei Größen, die sich sehr konsequent eigentlich immer wieder im Free Jazz-Bereich wiederfinden, ist es bei sehr, sehr vielen anderen Musikern so, dass sie eigentlich in ganz anderen Genres unterwegs sind. Und dann aber immer wieder auf ihren Aufnahmen ganz, ganz großartige Free-Jazz-Ausbrüche haben. Und das würde dann tatsächlich uferlos werden, wenn man da jetzt alles, was es da an großartigen Platten gibt, zusammenfassen würde.
Du bist ohnehin schon maßlos heute.
Ja, ich liebe Maßlosigkeit.
Die Beschränkung aufs Thema ist heute eine sehr, sehr schwierige, wie man sieht an deinen ganzen Vorschlägen, was alles zu hören wäre und zu kaufen wäre. Ja, schwierig. Ich glaube, letztlich haben wir jetzt am wenigsten über Mats Gustafsson selbst geredet, oder?
Ja, was ein bisschen auch daran liegt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass jedes Mal, wenn ich den live höre, denke ich mir, Gott, ist der grandios. Die erinnern mich an das Konzert im Porgy, Stefan, wo ich das Gefühl hatte, der schlagt die anderen an Energie und an Kreativität um Längen. Aber wenn ich dann irgendwo seine Platten höre, die er im Studio gemacht hat, oder wenn ich die Dinge, die er live aufgenommen hat, dann nachhöre, dann denke ich mir immer, okay, ja, auch wieder gut.
Also, ja, ich habe mir jetzt wirklich die letzte Woche versucht, da wieder reinzuhören und bin auf viele Sachen gestoßen, die Mats Gustafsson gemacht hat in den letzten Jahren. Eins kann man ihm nicht absprechen, ja, dass er vielfältig ist und dass er Grenzen überschreitet, wo es nur geht. Ja, das tut er nämlich. Also die Projekte, die er gehabt hat in den letzten Jahren, wo er mitgespielt hat oder die er selber initiiert haben, ist schon wieder eine Bandbreite, die außergewöhnlich ist. So eine große Bandbreite bringt es natürlich dann auch mit sich, dass nicht alles wirklich, also zumindest aus meiner Sicht, wirklich hörbar oder wirklich gut ist oder ein Vergnügen ist. Das ist halt sehr, sehr schwierig. Ja. Was man bei Mats Gustav jedenfalls, glaube ich, noch erwähnen muss, und das wäre auch ein Tipp von mir, ist das Fire Orchestra. Das ist auch ein Bandprojekt. Die machen großartige Musik, finde ich. Ich bin auf andere Sachen gestoßen, wie eine Live-Aufnahme aus dem Jahr 2011 mit Steve Reed. Sagt er was, Steve Reed, oder? Der berühmte amerikanische Drummer, der leider schon gestorben ist, und mit Kieran Hebden. Kieran Hebden ist besser bekannt unter Four Tet in der englischen Clubszene stark vertreten. Four Tet macht ja auch wunderbare Alben, hat wenig mit Jazz zu tun, aber allein diese Kooperation an sich sagt viel über Mats Gustafsson aus. Jemand, der also wirklich immer auf der Suche nach neuer Musik ist und nach neuen Möglichkeiten, wie er sich einbringt. Und also das muss man eigentlich, denke ich, sehr wohl bei ihm schätzen. Wie gesagt, es ist nicht alles toll, was dann rauskommt. Aber wer sind wir, um das zu kritisieren?
Na, gerade in dem Bereich ist es ja auch so, Free Jazz ist etwas, was einen so mitnimmt und mitreißt, entweder, oder wo man sich nach manchmal sogar wenigen Sekunden denkt, oh Gott, wie komme ich da wieder raus aus diesem Hörerlebnis? Also wenig was so polarisiert wie Free Jazz. Mich reizt das wahnsinnig an dieser Art der Musik. Und jedes Mal aufs Neue denke ich mir, was wollen die da eigentlich? Was wollen die mir damit eigentlich sagen?
Mir ist jetzt gerade noch ein Aspekt eingefallen, den ich unbedingt jetzt hier erwähnen möchte, ja, nämlich wie Free Jazz auf mich wirkt oder auch auf dich wirkt im Vergleich zu zum Beispiel meiner Frau, die, wenn sie die Musik hört, sofort extrem nervös wird. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Während bei mir Free Jazz so eine Art meditativen Zustand auslöst.
Das ist ein guter Vergleich, aber ich möchte dich ja jetzt nicht unterbrechen.
Nein,
Fällt mir
nein,
gleich viel dazu ein.
dann sag's mal.
Ja, also das ist ein wunderbarer Vergleich. Mir ist jetzt irgendwo der Vergleich mit einem guten kleinen Joint eingefallen, den wir selbstverständlich nur von der Theorie her kennen. Da ist also, du bist da nicht sicher. Kommt das jetzt irgendwie gut oder wird es eher nicht so wahnsinnig gut kommen? Und beim Free Jazz ist es auch so. Übrigens, die Wahrscheinlichkeit, dass es positiv kommt, ist bei einem Live-Erlebnis zumindest in meinem Fall deutlich höher gewesen. Und mir ist es genauso gegangen, wie du sagst. Eigentlich jedes Mal, ich drehe das Ganze auf und nach 5 Minuten muss ich aussteigen und sage, oh Gott, irgendwie geht das heute gar nicht. Oder es wird zu einem Musikerlebnis der tiefsten Entspannung. Also es ist
Genau, der
lustig, dass es
tiefste
so
Entspannung, ja.
polarisiert.
Wobei man natürlich im Bett besser entspannen kann als beim Live-Konzert in irgendeinem Konzertsaal. Also bei mir ist es eher der Kopfhörer im Bett oder auf der Couch. Oder bei langen Nachtflügen. Ich habe da immer meinen Free Jazz am Kopfhörer, weil es mich komplett entspannt. Und das ist etwas, was meine Frau zum Beispiel, um sie nochmal zu erwähnen, überhaupt nicht verstehen kann. Ja. Da kommt dann die Frage, wie kannst du schlafen bei dieser Musik? Ja, ich kann, weil es in mir einen meditativen Zustand auslöst. Ja, also irgendwas passiert da in meinem Gehirn, das mich in diesen Flow dann bringt. Also es ist genau das Gegenteil von dieser typischen meditativen Scheißmusik, die man sonst so abrufen kann. Ja. Du weißt, was ich meine, oder?
Ja, Stefan, aber jetzt würde ich mal sagen, du hast mir nicht so unrecht vorgeworfen, dass ich abschweife. Ich muss es jetzt dir vorwerfen.
Ja, aber
wir schweifen dein Gefilde ab.
Ja, aber
ich würde sagen, bevor es jetzt hier zu heikel wird, weil ich möchte jetzt nicht sagen, Feind hört mit, überhaupt nicht, im Gegenteil. Hallo, ihr lieben Frauen, unsere Frauen, die ihr das vielleicht irgendwann mal hören werdet, wir lieben euch heiß. Aber ich denke, bevor es jetzt zu heiß wird.
Hat's keine Ahnung. Ja.
Also ich glaube, das ist, glaube ich, jetzt ein gutes und passendes Schlusswort, bevor wir uns hier wirklich die Finger oder die Goschen zu sehr verbrennen. Okay, Stefan.
Gut, also ihr merkt es schon, es gibt da jemanden von uns beiden, der hat jetzt langsam die Angst bekommen. Ich glaube, wir müssen für heute Schluss machen.
Okay, wir treffen uns nachher und machen das unter uns aus.
Also, tschüss da draußen. Bis zum nächsten Mal und alles Gute.
Alles Liebe und seid nett zu euren Frauen. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.